Moin, es ist Montag, der 27. August 2018, so knapp 2 Stunden nach 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr hört den Millerton nach dem Spiel FC Union Berlin gegen den FC St. Pauli am vergangenen Sonntag. Das Spiel endete mit 4:1 für den Gastgeber Union Berlin. Nach Toren, ich habe das schon gesehen von Herrn Prömel. Nach Toren von Herrn Prömel in der 44. Minute Gogia, Neues von den Alten in der 47, also in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Dann Andersen zum 3:0 in der 57. Ein Anschlusstreffer von unserem neuen Stürmer Herrn Fährmann in der 71. und ein weiteres Tor von Andersen in der 88. Minute zum Endstand 4:1. Es gibt schon Sendungen, auf die ich mich mehr gefreut habe als auf diese hier zur Aufzeichnung, aber es gibt 2 Sachen, die es wieder gut machen. Zum ersten ein Outro, das ich extra neu für euch aufgenommen habe. Also hört auf jeden Fall bis zum Ende durch. Vielleicht verlose ich dann auch noch was, wenn mir bis dahin was einfällt, was ich verlosen kann. Und zum anderen habe ich die Freude, mit 2 tollen Gästen heute Abend zu sprechen. Und das ist einerseits für den Gastgeberverein Union Berlin habe ich die Steffi am Apparat. Hallo Steffi.
Hallo.
Und für den Gast, also für die St. Pauli-Fans, weil ich nicht im Stadion war, habe ich den Daniel am Apparat. Hallo Daniel.
Moin Moin.
Genau, wir machen jetzt einmal kurz eine Vorstellung eurerseits, dann sprechen wir über das Sportliche, also über das Spiel, den Spielverlauf, was ihr im Stadion beobachten konntet. Und dann noch ein bisschen was zum Drumherum. Aber als erstes bitte, wie gesagt, einmal die Vorstellung. Steffi, dich kennt man natürlich aus dem Textilvergehen als Buchautorin. Aber erzähl doch noch mal ganz kurz was über dich und warum Union Berlin.
Ich bin ein Fünftel Textilvergehen oder sowas in der Art. Ja, ja, wir bloggen und podcasten auch. Und ihr hattet, glaube ich, hattet ihr Daniel und Tim zu Gast in einer Formspiel? Wir hören jedenfalls alle zusammen. Und warte mal, wie ging die Frage weiter?
Wie bist du zu Union Berlin gekommen?
Ach so, oh ja, das ist eine schwierige Frage. Darüber habe ich übrigens ein Buch geschrieben.
Bring mich zum Rasen heißt das. Kannst du ruhig Werbung machen.
Nee, das war tatsächlich gar nicht so gemeint. Das war, ich glaube, tatsächlich eine Anhäufung von Zufällen. Mich hat meine Mitbewohnerin mitgenommen und hat gesagt, so, also wenn ich in Berlin zum Fußball gehe, dann muss ich halt irgendwie dahin. Und ich hatte eine Porträtreihe von ihr gemacht, also ich fotografiere, ich hatte doch studiert. Und sie hat gesagt, so richtig echt ist sie im Stadion im Wesentlichen. Und wenn ich vernünftige Fotos von ihr machen will, dann möge ich das bitte dort tun. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Und das hat mich doch relativ doll mitgenommen, dieses ganze Stadion-Ding. Und dann bin ich da hängen geblieben.
Okay, wann war das?
Oh, das ist jetzt auch mal so etwas mehr als 10 Jahre her, 15 oh, wow. Jahre, weiß ich gar nicht. Also, okay. Wir werden ja immer älter, merke ich die ganze Zeit.
Ja, das gehört zum Leben dazu. Die Alternative ist, früh zu sterben, das wollen wir alle nicht. Okay. Ja, herzlichen Dank für dein Erscheinen und gerne. Herzlich willkommen. Und dann noch Daniel. Wir kennen uns gar nicht persönlich, leider. Noch nicht. Aber
noch nicht.
Das wird sich sicher demnächst ergeben. Aber schön, dass du dabei bist. Magst du dich auch ganz kurz vorstellen, wer du bist? Ob man dich auch irgendwo, hast du auch schon ein Buch geschrieben und wie bist du zum FC St. Pauli gekommen?
Ich wusste nicht, dass das ein Einladungskriterium
ist. Nee, ich habe auch noch keins geschrieben.
ich bin Daniel, ich wohne in Halle inzwischen, bin aber in Hamburg aufgewachsen und da in meiner Jugend auch zum St. Pauli gekommen, irgendwie dann über Umfeld und Freunde irgendwann als Jugendlicher angefangen, ins Stadion zu gehen, irgendwann dann auch mit Saison- und Dauerkarte und ja, bis es mich dann irgendwann, vor allem anfangs aus Uni-Gründen, später aus beruflichen Gründen aus Hamburg weggezogen bin. Aber genau, die Verbundenheit zum Verein, zum Stadtteil immer gehabt und vor allem als ich in Hamburg war, auch sportlich aktiv gewesen bin beim FC St. Pauli in der Triathlon-Abteilung, in der Landesliga dafür den Verein gestartet und sofern wie möglich versuche ich immer zu spielen, sei es heim, sei es auswärts, zu kommen, was natürlich aus der Entfernung nicht immer das Einfachste ist.
Das stimmt, das ist ein ganz schöner Weg von Halle. Wie lange fährst du von Halle nach Hamburg?
3 bis 4 Stunden.
Okay. Ja, das ist schon eine Auswärtsfahrt dann.
Ja, ja, genau. Also es ist halt das Heimspiel um die Ecke war halt in dem Fall Magdeburg.
Ja, stimmt. Okay, gut, dann herzlich willkommen auch an dich natürlich und danke für dein Erscheinen, um die St. Pauli-Perspektive beizusteuern. Kommen wir zum Spiel. Da fangen wir einfach mal mit der ersten Halbzeit an. Steffi, vielleicht fängst du an. Wie war so dein erster Eindruck, als es losging?
Naja, das Interessante ist, wenn ich so überlege, was ich mir vor dem Spiel so dachte, wie es wird, ich habe euch eigentlich, ich glaube, ihr hattet eigentlich einen ganz ordentlichen Start und ich habe mich tatsächlich auf ein torloses Unentschieden eingestellt und die erste, naja, 25 Minuten, halbe Stunde, so etwa die erste halbe Stunde fand ich total verhalten und auch so eher so ein Abchecken, was man so machen kann. Und da hatte ich eigentlich das Gefühl, da bewegt sich heute nicht viel. Also ich habe tatsächlich nicht gesehen, wer da jetzt irgendwann mal das bis zum Strafraum schaffen möchte. Und wenn, dann hatte ich auch eher den Eindruck, dass St. Pauli die Impulse gesetzt hätte.
Daniel, hast du das auch so gesehen?
Grob würde ich das auch sagen. Ich würde sagen, der erste Cut, den man machen muss, war diese Aufregerszene, wo Hitten und von der Ecke reingelaufen ist. Bis dahin würde ich sagen, ganz klar auch St. Pauli bemühter im Spielaufbau. Bemüht ist immer so ein sehr vergiftetes Lob, das man leider in dem Fall, glaube ich, auch so nennen muss. Also sie haben sich, glaube ich, schon deutlich mehr um den Spielaufbau bemüht, im Gegensatz zu Union Berlin, was mich ein bisschen überrascht hatte. Das scheint aber unter einem neuen Trainer jetzt ein bisschen ja die neue Marschroute zu sein, dass man nicht mehr so stark selber das Spiel macht. Wenn es gelungen ist, mit Mölle, Dali und Neudecker auf eine Seite zu verschieben, dann gab es auch durchaus öfter Überzahlsituationen auf den Seiten und von da aus ja auch versuchte Bälle in die Mitte, aber Torgefahr war ja einfach, selbst bei den Toren ja eigentlich fast nicht vorhanden, muss man ja fast sagen, an der ersten Halbzeit. Also es war ja wirklich beide Seiten wenig gefährliche Szenen zusammengebracht. Und ich glaube, mit dieser Aufregerszene, in der ich
habe 21 Minuten.
21 war es, okay. Man sieht aus dem Gästeblock nichts von der Anzeige, deswegen ist immer so ein bisschen
ein Gefühl. Stimmt, das ist über euch. Ja.
Da war, glaube ich, so ein bisschen ein Bruch in der Situation. Aber vielleicht können wir über die Szene auch noch mal kurz sprechen. Ich weiß nicht, wie.
Ja, auf jeden Fall.
Ihr die wahrgenommen habt.
Steffi, wie hast du das gesehen?
Naja, ich stand tatsächlich vor dem St. Pauli-Gästeblock in dem Moment. Das war eine.
Das war auf der anderen Seite der. Nee, das war auf der Seite, ne?
Das war auf der St. Pauli-Seite, ja. Und deshalb stand ich halt relativ nah dran. Das war eine Verletzungsunterbrechung zunächst. Und Simon Hedlund wurde behandelt und wurde auch erstmal rausgenommen. Und dann hat die Medizinabteilung halt Daumen hochgegeben und hat gesagt, so kann weiterspielen. Dann ist er tatsächlich um die Eckfahne rum, weil er von der Seitenlinie aus wieder rinnen musste ins Spiel. Der hat auch das Signal bekommen, dass er wieder aufs Spielfeld darf. Und bis dahin war eigentlich alles korrekt. So. Also jedenfalls, da war nichts, was mich jetzt überrascht hätte. Und dann ist er erstmal vergleichsweise verhalten aufs Feld getrabt. Und dann ging das Spiel aber einfach weiter und ist er sofort wieder losgesprintet. Und ich glaube, das hatten Ziereis und Knoll so nicht auf dem Schirm. Also die haben, das war so, als hätten die ihn aus dem Auge verloren oder nicht gedacht, dass der dann, wenn das weitergeht, auch wirklich direkt weiterläuft. Und ich sehe nichts, was da nicht regelgerecht gewesen wäre, aber ich kann verstehen, dass man als Abwehrspieler da ein bisschen angesäuert ist. Ja. Also das ist so, wie ich das wahrgenommen habe. Also da war jetzt, also Balance ausspielen und wieder zurückgeben und so, das war alles so, wie man es einfach handhabt. Also bis dahin war alles gut, so.
Daniel, du warst im St. Pauli-Fanblock, nehme ich an, also auch auf der richtigen Seite.
Wir haben das natürlich anders gesehen und wir haben natürlich recht. Nein, ich glaube, regeltechnisch schätze ich das ähnlich ein. Regeltechnisch war das alles okay. Hedlund läuft um die Eckfahne rum, kriegt das Signal vom Schiedsrichter, darf wieder reinkommen. Knoll und Ziereis rechnen damit nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, ob sie es mitbekommen haben, dass der Schiedsrichter es angezeigt hat. Mich hat das ein bisschen an eine Szene bei der WM erinnert. Ich komme leider nicht mehr drauf, bei welchem Spiel es war, aber da gab es irgendein ähnliches Spiel. Ich meine, da ist sogar ein Tor draus gefallen, wo auch irgendwer in so einer relativ unglücklichen Situation reingewunken wurde. Und ich glaube, das ist das, was man hier festhalten muss. Das war einfach unglücklich vom Schiedsrichter und vielleicht ja auch nicht die einzige unglückliche Szene, aber auf jeden Fall eine unglückliche Szene. Das würde ich auch daran festmachen, dass es danach ja doch einiges an Aufregung gab. Also gerade Knoll hat ja doch relativ deutlich seine Meinung kundgetan und dafür keine Gelbe kassiert. Und ich glaube, in dem Moment hat der Herr Jablonski sich selber gesagt, ich versuche das jetzt hier wieder runterzukochen und gieße damit nicht zusätzlich Öl ins Feuer. Also auch da würde ich einen Indiz dafür sehen, dass er selber gemerkt hat, das war vielleicht nicht das Klügste, ihn ganz hinten an der Eckfahne reinzulassen, sondern in der Regel wartet man ja, bis der Spieler ein bisschen mehr auf Höhe der Mitte ist, um genau solche Szenen zu vermeiden. Insofern.
Ja, ich glaube, das war tatsächlich die Sache, dass die Verteidiger von St. Pauli überrascht waren, dass der Simon Hedlund da stand, wo er stand. weil ihn dort irgendwie keiner erwartet hat so richtig.
Genau.
Und ich glaube, dass es tatsächlich einfach irgendwie eine unklare Kommunikation war. Und da kann man auch, also da kann man durchaus stinkig sein, das kann ich verstehen. Es war halt nur nicht, also ich würde dafür jetzt niemanden verhauen, weil der Spieler selber das Signal kriegt, geh auf den Platz, dann geht er halt auf den Platz.
Nein, verhauen sollte man sowieso niemanden, das ist ja nur Sport. Aber ich habe es am Fernsehen gesehen und tatsächlich hat auch der Reporter relativ schnell die Situation erfasst, dass es eindeutig ein Schiedsrichterfehler war, den Spieler Hedlund da von der Eckfahne wieder aufs Spielfeld laufen zu lassen. Und die beiden Abwehrspieler, Knoll und Ziras, haben genau das eben nicht mitbekommen und nicht damit gerechnet, dass da einer hinter ihnen ist und einer sich von hinten anschleicht dann. Und waren dann halt überrumpelt. Also, und das ist tatsächlich für die beiden Abwehrspieler in der Situation eine unfaire Szene. Aber diese Unfairness ist natürlich irgendwie nur zur Hälfte Hedlund zuzuschreiben, der das einfach ausnutzt, die Spielsituation, dass er auf dem Platz ist. Er darf auf dem Platz, er hat sich nicht inkorrekt verhalten, er hat keinen Regelverstoß begangen. Aber er nutzt es halt aus, dass die beiden das nicht mitbekommen haben, dass er wieder auf dem Platz ist, da von der Eckfahne aus. Und luchst ihn halt den Ball ab. So. Ich kann sehr gut verstehen, dass die beiden Abwehrspieler sich aufgeregt haben und ich kann mir gut vorstellen, was da im St. Pauli-Fanblock los war schon bei der Szene. Und das war tatsächlich nicht die erste Situation, wo der Schiri einen Bock geschossen hat. Der hat irgendwie vom Kicker die Note 3,5 bekommen. Das ist kein wirkliches Lob. Aber deswegen haben wir nicht verloren.
Nein, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das war nicht der entscheidende Faktor. Das wollte ich auch nicht so klingen lassen.
Wenn es zum Tor geführt hätte, hätte man darüber sicherlich noch mal mehr gesprochen. War aber nicht der Fall. Genau. Vom Fernseher aus gesehen sah es schon so aus. Ich meine, natürlich, ich habe da auch meine braun-weiße Brille auf. Aber dass die erste halbe Stunde eindeutig mehr Spielanteile beim FC St. Pauli waren. Die Berliner sind kein einziges Mal in den Strafraum gekommen. Also wirklich nicht mal betreten. Die St. Paulianer haben das zwar geschafft, waren vorne allerdings zu ungefährlich. Dann haben aus ihren Chancen, die sie sich erspielt haben, also wirklich spielerisch sich nach vorne gespielt haben, dann nichts gemacht und waren entsprechend auch nicht wirklich gefährlich. Also da lag jetzt kein Tor in der Luft, sondern es war so ein bisschen so Feldüberlegenheit. St. Pauli hat das Spiel gemacht, aber hat halt nicht gereicht. Bis zur 44. Minute ist dann auch einfach nichts weiter großartig passiert. Eine gelbe Karte für Flum in der 31. wegen einem taktischen Foul.
Das finde ich begeisternd. Der hat schon seine dritte gelbe.
Ja, guter Mann.
Flum
macht den Nährig.
Ich wollte gerade sagen, genau, eigentlich haben wir ja immer Nährig dafür auf dem Zettel, aber als ich das heute gelesen habe, habe ich gedacht, das ist schon eine Leistung.
Ja, als Kapitän muss man das anscheinend machen, gelbe Karten sammeln. Genau, und dann Buchtmann in der 38. Minute gelb für eine kleine Rangelei. Ich weiß nicht, ob das die gegen Schmiedebach, die gehen irgendwie aneinander. Ich weiß nicht, ob das die Szene war. Es gab eine Szene, wo Buchtmann ein Kopfballduell gewinnt, dann irgendwie den Gegenspieler irgendwie mit dem Gegenspieler zusammen hinfällt. Buchtmann irgendwie oben steht auf und der Gegenspieler zieht dann nochmal das Bein hoch, so tritt so nach. Das hat der Schiri nicht gesehen, sonst hätte das definitiv gelb geben müssen. Aber das war wieder so eine Nicklichkeit irgendwie von den Unionern, wo, ja, ein bisschen unfair halt einfach, so nachtreten. Und das bringt die St. Pauli-Spieler immer tierisch in Rage. Das scheint auch ein Mittel zu sein gegen uns, uns in Rage zu bringen mit so kleinen Nadelstichen und Nicklichkeiten. Hat zumindest auch da zu einer gelben Karte geführt, weil Buchtmann sich halt so aufgeregt hat, dass er dann ein bisschen geschubst hat. Ich glaube, für das Schubsen gab es dann gelb.
Das war auch so ein typisch, also Buchtmann war, glaube ich, noch auf 180 von dieser Situation, die wir vorher besprochen haben, wo Hedlund reingekommen ist. Aber auch davor, nach einer halben Stunde, gab es eine Situation, ich glaube, das war nach der gelben Karte gegen Flum, wo der Ball aus dem Halbfeld reingeflankt wurde. Und ich schon bei dem Ball das Gefühl hatte, wir kassieren heute auf jeden Fall noch ein Tor nach einem hohen Ball. Also das wirkte hinten alles andere als sattelfest. Da hat man, glaube ich, wirklich gemerkt, dass Avevor gefehlt hat. Und es war es war offensichtlich eine starke Schwächung, das kann man, glaube ich, festhalten. Mhm. Und auch, dass davor mit Nährig und Flum die beiden sich dann ja so ein bisschen auf der 6 abgewechselt haben in diesem vermeintlichen 4-1-4-1, was ja dann eher so ein 4-2-3-1 umfunktioniert wurde irgendwann, als sie sich beide haben stärker fallen lassen. Aber dass keiner von den beiden diese starke Rolle von Knoll im Spielaufbau ausfüllen kann, das hat man eben dann doch irgendwann auch gemerkt. Und das ist ja, hinterlässt doch ein bisschen Sorgenfalten, wenn man merkt, dass ein Innenverteidiger ausfällt und da plötzlich doch so ein bisschen Unruhe reinkommt, zumal Zierreis ja wirklich leider bisher das Glück nicht so ganz auf seiner Seite hat, auch schon in den Spielen davor nicht.
Nee, der hat schon so ein paar Böcke geschossen irgendwie, ganz unglücklich. Ist ja eigentlich ein super Innenverteidiger, soll ja die Nachfolge quasi von unserer langen Abwehrkante antreten.
Kann er eigentlich, glaube ich, auch, aber ja. Noch ist das Glück nicht so ganz auf seiner Seite. Na gut.
Der kommt dann ja am Sonntag wieder. Gut. Da dachte man so, die erste Halbzeit läuft so aus. Wer von euch beiden war Bier holen in der 44. Minute?
Nee, ich kann ja nicht, wenn ich
mehr so, arbeite. Dann ja,
ich komme nicht weg aus dem Innenraum.
Innenraum. Ja, stimmt.
Nee, ich habe mir das aufgehoben, weil ich das Gefühl hatte, dass also normalerweise gehöre ich klassisch zu den Leuten, die in der 40. irgendwann Richtung Bierstand gehen, weil sie zur zweiten Halbzeit zurückgehen sein wollen. Aber die Versorgungssituation, um das Thema schon mal vorzugreifen, war erstaunlich gut. Wir standen direkt vor einem Bierstand und man hat immer relativ kurzfristig was zu trinken bekommen, wenn man wollte.
Wow. Also habt ihr es beide mitbekommen. Was ist denn da passiert? Langer Einwurf?
Ich wüsste.
Das waren beide Einwürfe tatsächlich. Hm. Und weiß nicht, einer rechts, einer links, weiß ich gar nicht. Und ja. Das war auch für mich relativ überraschend, dass das überhaupt Tore wurden. Das hätte ich so nicht vermutet, weil ich glaube, da hat eure Abwehr komplett geschlafen. Also kann mir das, so was passiert eigentlich nicht.
Also beim ersten war es, glaube ich, der Einwurf von, also die Unions linke Angriffsseite.
Ja, das war Ken Reichel.
Ball kommt rein. Zwei Leute, ich glaube Knoll und Duciak, aber darauf würde ich mich jetzt nicht mehr festlegen, hatten im Grunde beide die Chance, ihn wegzuschießen. Und ich glaube, Duciak köpft ihn sogar noch halbwegs Richtung Tor. Ja, und von da an war dann halt auch irgendwann, also wenn ich drei Einladungen ausspreche, dann wird irgendwann eine angenommen, so ein bisschen war das Gefühl. Und das war dann der Fall.
Absolut, bei dem ersten Tor, das war, ich glaube, erst eine Kopfballkerze, dann noch ein zweiter Kopfballabwehrversuch und dann liegt er halt bei Prömel und der muss sich nur einmal dann drehen und ja.
Genau. Und er hatte kurz davor schon mal eine ähnliche Möglichkeit und die hat er halt knapp versemmelt und beim zweiten Mal hat es dann halt geklappt. Also es war schon auch, also das fand ich schon auch überraschend, wie man aus einem Einwurf tatsächlich Tor kreieren kann. Das war mir, also für Union jetzt relativ, kam das für mich ein bisschen so aus dem Nichts. Und euer Marvin Knoll war auch ehrlich gesagt ziemlich zerknirscht hinterher und meinte halt auch, die ersten beiden Tore, das war doof, das war einfach hier schlafen und das war, da haben sie sich sehr drüber geärgert, eure Jungs. Zu Recht, muss man sagen.
Was das Schlimme ist, dass sie sich nach dem ersten Tor so geärgert haben, dass sie gefühlt alle schon in der Halbzeit waren.
Ja.
Und du hast wirklich gemerkt, okay, da ist jetzt einmal kurz die Luft raus, die denken sich jetzt, okay, wir müssen gleich irgendwie mal kurz uns neu sortieren. Kommt noch ein Einwurf. Zierreis verteidigt. Boah, war das wieder Hedlund, der da vorne am ersten Pfosten bei euch stand? Ich krieg die Gegner immer nicht so gut auseinandergehalten. Gegen einen Unioner auf jeden Fall. Versucht wirklich, also der Unioner lässt sich, du hast zumindest mit der braun-weißen Brille aus, der Unioner lässt sich auf Zierreis rauffallen. Der hebt noch die Arme und sagt, ich habe aber wirklich nicht gezogen. Um kurze Zeit später zu sehen, okay, da steht Gogia, guter alter Bekannter für uns, und sagt sich, wenn ich alleine stehe, dann mache ich es halt so ungefähr.
Bisschen mehr über Gogia gibt es übrigens im Vor dem Spielgespräch. Da haben Sebastian und Tim sich.
Sebastian war da, stimmt. Stimmt, ja. War gar nicht Daniel diesmal. Oh, nee. Entschuldigung.
Dein Mann.
Ich habe ihn noch nicht gehört.
Die haben übrigens ordentlich überzogen. Eigentlich sollen wir immer nur eine halbe Stunde VDS, NDS machen. Aber mit Tim kann man, glaube ich, nur überziehen. Gut. Ja, und wir sind auch schon auf gutem Weg hier übrigens. Also, Kopie vom ersten Tour, nur von der anderen Seite. Wieder irgendwie Hamburger Verteidiger, die ratlos drumherum stehen. Und natürlich ein heftiger Nackenschlag. Ne? Eigentlich dachte man schon, das 1-0 kurz vor der Pause ist ein Nackenschlag. Mal gucken, wie sie da wieder rauskommen. Und tatsächlich habe ich auch schon über die Halbzeitpause nachgedacht, was Kauczynski wohl sagt, um das 1-0 irgendwie. Ja, und dann fällt halt noch das 2-0. Das war natürlich, da war ich da auch bedient.
Aber wir waren da immer noch ungläubig.
Ja, so hat sich das
nicht angehört. Muss ich auch sagen, also unsere letzte Saison war halt so katastrophal, dass man da ganz ruhig bleibt und sagt so, warte mal ab. Also da waren wir, klar freust du dich über ein Tor, aber du bist dir sowas von überhaupt nicht sicher, dass das irgendwie funktionieren kann. Dass du immer denkst, so, das ist okay, mit ein bisschen Vorsprung in die Pause zu gehen, aber da ist noch lange nicht fertig.
Ja, wir dagegen haben ja sogar diese Saison schon ein Spiel nach Rückstand gedreht. In Magdeburg haben wir 1-0 zurückgelegen und dann 2-1 gewonnen.
Genau deshalb.
Da habe ich halt auch gedacht, so mal gucken, vielleicht geht ja noch was in der zweiten Halbzeit.
Wir haben nach einer Führung eigentlich immer verloren die letzte Saison.
Wie ihr dann überhaupt gewonnen habt, das würde mich noch interessieren, aber ja, das wird jetzt, glaube ich, zu weit.
Nee, das war wirklich, also du hast wirklich gemerkt, die Leute bei uns waren echt mit angezogener Handbremse.
Tja, gut, wir dann haben gleich gemacht, die Stimmung nach oben zu machen.
Kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Wie ging das los?
Wie die erste aufgehört hat, nur ohne Tore. Also wenn man die Tore aus der ersten Halbzeit rauszieht, dann war die zweite Halbzeit, glaube ich, wirklich eine Kopie davon. Beide waren ein bisschen bemüht. St. Pauli musste natürlich jetzt mehr machen. Union hat sich das, glaube ich, ist das entgegengekommen. Man hat sich ein Stück weiter zurückgezogen. Aber viel ist das nicht gewesen. Bis dann zur Einwechslung von Fährmann. Ich glaube, das ist die 50. oder so muss es gewesen sein.
Ist das der Mann, der aussieht, als würde er Leuten, die in Altbauten wohnen, die Klaviere hochtragen?
Allerdings, ja, der ist 2 Meter und
mit einer Hand.
Ein ordentlicher Schrank. Also, ja.
Ich war kurz ein bisschen entsetzt, weil sein Gegenspieler ist auch jetzt nicht direkt clean. Da war ich schon so ein bisschen so, hoppala.
Ja, ja, das ist ein ganz schönes Tier. Genau. Der kam rein, aber 5 Minuten später steht es dann auf einmal 3-0.
Genau, nach einer Vorlage von Emanuel Schmiedebach, den das Stadion irgendwie auch spontan ins Herz geschlossen hat, hat Sebastian Andersson getroffen. Und das ist halt auch, das sind betet Neuzugänge bei uns, waren auch betet Leute, wo wir nicht so richtig, also die schon durchaus wertgeschätzt wurden. Also wenn man schon irgendwie wusste, so, das sind gute Typen, aber ob das so funktionieren würde, war sich keiner so richtig sicher. Weil die halt auf Positionen sind, wo wir vorher Schwierigkeiten hatten. Also im Sturm nicht wirklich, weil wir hatten halt Steven Skripski, aber der war dann eben weg. Und da war immer so die Frage, wer wird diese Lücke irgendwie schließen können? Und unsere Verteidigung ist mehr oder weniger durcheinander erwirbelt worden. Und der Sechser ist uns weggekommen. Und das war dann schon so ein bisschen, da müssen wir uns jetzt auch immer erst dran gewöhnen, was das so für Leute sind und was die so können. Und der Schmiedebach hat tatsächlich irgendwie alle sofort aus den Socken gehauen. Da müsste jetzt Hans Martin hier sitzen, der würde euch auch ein Loblied singen.
Genau, auch wieder eine Situation, wo Zierreis nicht so gut aussieht, oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, also die Szene habe ich mir tatsächlich nochmal angeguckt, weil im Stadion sah es absolut aus, als würde Anders an den Ball mit der Hand mitnehmen. Ich habe nach mehrfachem Videostudium, kann ich jetzt zugeben, die braun-weiße Brille hat in dem Fall ganz klar getäuscht. Aber das sah von hinterm Tor ein bisschen anders aus. Nein, Zierreis sieht da nicht gut aus. 2 Haken und er steht komplett blank und kann wirklich noch schön an Himmelmann vorbeiziehen. Also ja.
Verliert irgendwie die Orientierung.
Suboptimaler Tag.
Das ist jetzt nicht so ein Geschenk wie die ersten beiden Tore. Das waren offensichtlich irgendwie Geschenke an Union. Das hier war jetzt irgendwie ja, gut ausgespielt und Zierreis hat sich so ein bisschen töffelig angestellt. So.
Ja. Ja, genau. Kann ich einfach nur Ja sagen.
Ja. Leider. So, danach kommt Cenk Şahin auf den Platz, holt sich 2 Minuten später die gelbe Karte. Dann kommt aber der Anschlusstreffer, Henk Fährmann. Das war dann ja auf eurer Seite wieder, ne? Also auf der Seite vom FC St. Pauli.
Das war genau, der war direkt vor uns und das war auch eine schöne Situation. Da hat sich, glaube ich, haben sich viele für ihn auch gefreut und endlich mal wieder ein Stürmertor. Ich habe nicht mitgezählt, wie lange es war, aber ich weiß nicht, ich kann die Szene ja kurz, ich weiß gar nicht, von wem der Ball aus der Mitte kam. Aber es war, oder war es sogar von Himmelmann direkt, der kam von Himmelmann, glaube ich, von ganz hinten.
Ja, das war Abstoß.
Dann vorne so ein bisschen,
Erst kommt er nicht ran, Fährmann kommt erst nicht ran mit dem Kopf. Dann irgendwie Abwehr, kommt der Ball doch zu Fährmann, genau.
Genau, dann kommt er von der Abwehr doch zu ihm und echt wunderschön, also er nimmt ihn wirklich kurz, zieht ihn kurz mit der Annahme zur Seite, zieht ihn ab. Und ich meine, das ist so ein bisschen das Glück, was man dann braucht, dass er leicht abgefälscht ist, dadurch Ginkiewicz, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ginkiewicz. Okay, das überlasse ich dir.
Das ist immer nur ein polnischer Name.
Kein Ende.
Genau, aber das ist so ein bisschen das Glück, was man dann auch braucht, was man ja aber auch erzwingen muss. Also wenn ich öfter auf ein Tor aufs Tor schieße, dann wird er auch irgendwann mal abgefälscht und rutscht mal rein.
Genau, da war Marvin Friedrich noch so irgendwie ein bisschen im Wege, aber ja, das passiert.
Und das hat, also ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, Steffi, aber das hat die Stimmung im Stadion ja auch endgültig gedreht. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wer das letzte Tor schießt, gewinnt und jetzt sind wir wieder vorne.
Na, ich sag mal so, die haben bei uns durchaus, wie soll ich sagen, das war insofern ein merkwürdiger Moment, als nach dem 3:0 die Leute langsam anfingen, der Sache zu trauen und irgendwie schon anfingen zu feiern, so, oh, Union Berlin ist wieder da. Das war halt der Gesang, das war tatsächlich der ehrlichste Gesang in dem Moment auch, weil das einfach eine große Erleichterung war. Und wir dachten so, ey, naja, kommen 3 Tore in einer halben Stunde, sollten wir verwalten können. Und dann auch die Frage so, ey, was singen wir denn in dieser halben Stunde? Das war ein bisschen so, das war eine Situation, in der man sich irgendwie auch lange nicht befunden hat wahrscheinlich. Und zack, in dem Moment haut ihr das Karma gegen Torin. Und da war schon mal kurz Ruhe. Und da war auch, hat glaube ich auch Union selber auf dem Platz einen Moment, ihr braucht sich wieder zu sortieren.
Waren ja auch noch 20 Minuten Zeit.
Waren auch noch 20 Minuten übrig, zu allem Überfluss.
Genau.
Ja, das wurde dann allerdings bei uns nochmal interessant gewechselt. Felix Groß ging runter und ich überlege gerade, kam Jules für ihn, ich glaube ja. Das habe ich gerade nicht so in der Offenzeit. Und das war ein Spieler, der ist jetzt unter der Woche gerade erst neu verpflichtet worden. Also den hat keiner von uns vorher gesehen. Und den fand ich ziemlich beeindruckend. Also das ging mir die ganze Zeit so, dass da Leute waren, wo ich dachte so, okay, wer bist du jetzt? Da musst du dann nochmal erstmal so Rücknummern studieren und gucken so.
Naja, aber der hat ja lange für Fürth gespielt. Also als Spieler kennt man den ja. Der war ganz lange in Fürth, letzte Saison in Hoffenheim. Da ist halt nicht eingewechselt worden und kam dann halt zurück in die zweite Liga. Genau.
Für mich war das jemand, an den ich mich aktiv überhaupt nicht erinnern konnte. Gar nicht. Also ich weiß das, weil ich es gelesen habe, wo der herkam, aber ich konnte ihn so als Spieler in dem ganzen Gefüge mir so, ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, was sein Job sein wird. Ich wusste nicht, um welche Position er sich mit welchen Spielern im Mittelfeld rangeln wird und so. Und das war dann schon eher so, okay, der ist auch, der hat auch eine sehr zielstrebige Art, so Dinge an sich zu reißen. Und ich hatte das Gefühl, dass der dem Spiel durchaus auch nochmal Impulse gegeben hat. Und dann waren wir auch irgendwie in der 88. kam dann halt tatsächlich nach einer Vorarbeit von Jules tatsächlich noch das 4:1 zustande, mit dem ich nicht mehr ernsthaft gerechnet hatte.
Daniel, hast du noch mit dem 4:1 gerechnet?
Also sag mal so, es hat mich dann zumindest nicht mehr überrascht. Man hat nach dem 3:1, hat St. Pauli ja schon viel nach vorne geworfen, hat vieles probiert, ich glaube, die Umstellung zurück auf eine Spitze ist eher positiv zu sehen. Das hat vom Spielsystem besser gepasst als die kurze Zeit. Haben sie ja mit Diamantakos und Fährmann vorne drin gespielt. Das hat ja nicht so gut geklappt. Daraufhin ist Diamantakos dann ja ausgewechselt worden. Das war die Sahin-Einwechslung, die du vorhin angesprochen hast. Ich glaube, das hat wieder besser funktioniert. Und nach dem Tor hat man, glaube ich, schon gemerkt, es gab so 5 bis 10 Minuten, wo St. Pauli gepusht hat, wo es auch nochmal 3-4... Ja, so Halbchancen, sage ich jetzt mal, gab. Es war diese eine Szene von Buchtmann, die, glaube ich, wirklich gut war, wo er...
Das war eigentlich keine Halbchance, das war eigentlich eine ziemlich, ziemlich klare Chance.
Wollte ich mich gerade korrigieren. Die muss man eigentlich wirklich als eine große Chance rausstellen, wo er den, ich weiß gar nicht, er schießt, glaube ich, den Torwart halbwegs an.
Genau, Giekiewicz hat seine Schulter dazwischen. So, zieht die Schulter ein bisschen hoch und kommt halt ran.
So, und wenn einer von denen reinrutscht, dann wird das, glaube ich, echt nochmal ein heißer Tanz.
Genau, das habe ich in dem Moment auch gesehen. Und da habe ich auch wirklich, ist mir auch ein bisschen heiß und kalt geworden, gebe ich ehrlich zu.
Das war in der 87. Minute, wenn der drin gewesen wäre von Buchtmann. Ja. Das wäre nochmal eine ganz heiße Schlussphase geworden. Es gab ja auch, wie viel Nachspielzeit gab es? 3-4 Minuten, ne? Irgendwie.
Das war nach der 88. dann ja aber auch egal.
Ja.
Also aber, nach der Szene war ja dann endgültig der Drops gelutscht. Und das hat man ja aber da schon gesehen. Man hat ja auch vorher schon viele Szenen gesehen, wo, ich glaube, das war auch vor der Mölle-Dali-Flanke, wo Knoll den Ball vorne an der Ecke festmacht. Und ich sag mal, wenn man den Innenverteidiger vorne an der Ecke sieht, dann sieht man schon, dann ist das ja spätestens das Zeichen, dass Verteidigung nicht mehr das alleroberste Gut ist. Und das hat man in der Szene dann ja auch gesehen, wo das 4-1 gefallen ist. Also es war es eine 4-2, eine 5-2 Situation. Ich weiß es nicht mehr genau.
Auf jeden Fall 5-3 war es, glaube ich. Also 5 Unioner waren da und 3 oder 4 St. Paulianer.
Also ein schön ausgespielter Konter, ein schönes Tor, muss man anerkennen.
Na klar, also, aber wenn hinten keiner mehr ist, können die anderen mit einem schnellen Konter ein Tor machen. Das war die logische Folge. Klar, dieser Buchtmann-Versuch in der 87. Minute, der hat halt so viel Hoffnung nochmal gegeben, dass halt wirklich alle nach vorne gerannt sind. Ich bin gewundert, dass Himmelmann noch hinten stand.
Ja.
Genau, dann 4-1, Anderson, wie beschrieben, gut rausgespielt. 2 Minuten Nachspielzeit, das war es dann, glaube ich. Schauen wir mal kurz auf die Spieldaten. Tore 4-1, Torschüsse 10-10.
Zählen aber auch wirklich alles als Torschuss, oder?
Ja, aber ja, das ist, glaube ich, war, glaube ich, eigentlich nach der Statistik total ausgeglichen.
Ich fand auch, also wenn man gerade mal die erste Halbzeit nochmal Revue passieren lässt, 4-1 klingt halt wie eine Klatsche und wie ein klarer Sieg.
Genau.
Aber ja, das war es halt eigentlich nicht, sondern genau, es war irgendwie, die 2 Tore am Ende der ersten Halbzeit waren halt geschenkt. Das war Dusseligkeit. 3-0 war gut gespielt, aber halt ja, irgendwie individueller Fehler. Und dann das vierte Tor war halt dem geschuldet, dass wir immer noch alles versucht haben irgendwie. Und deswegen klingt es sehr deutlich und ist am Ende auch verdient, aber es ist eben nicht so deutlich, wie es aussieht. Ja, allein irgendwie Zweikampfquote waren wir einen Ticken besser, Ballbesitz waren wir irgendwie 1% schlechter, Passquote waren wir irgendwie besser. Das heißt, was die Statistiken angeht, war es mindestens ausgeglichen, wenn nicht sogar mit leichten Vorteilen für St. Pauli. Nur darum geht es halt nicht. Ne? 6-1 Ecken gab es übrigens aus Sicht von St. Pauli.
Kann man nochmal was draus machen.
Ecken zählen aber nichts. Früher dachte man immer, 3 Ecken, ein Tor, aber selbst das hätte ja nicht gereicht.
Nein, aber ich glaube, man kann auch aus Blockperspektive sagen. Ich glaube, ich habe noch nie, ich habe schon viele und auch schlimmere Niederlagen in St. Pauli-Blöcken erlebt, aber wenn man mir vorher gesagt hätte, ihr verliert 4-1 und eigentlich ist die Stimmung aber ganz okay, hätte ich nicht geglaubt. Und wenn man das, glaube ich, jetzt sich nachhinein so klar zieht, dass man eigentlich alle rausgegangen sind mit, naja, okay, ärgerlich passiert, obwohl man 4-1 verloren hat, dann sieht man, dass das Ergebnis eben doch den Spielverlauf nicht so richtig widerspiegelt.
Die einzige Statistik, die mir im Nachhinein zu denken gegeben hat, war die Laufleistung. Da haben wir nämlich im Spiel gegen Darmstadt, da habe ich auch das nach dem Spiel gemacht, gesehen, dass die St. Paulianer tatsächlich irgendwie, da waren irgendwie 4 St. Paulianer ganz vorne in der Laufleistung und dann kam erst der erste Darmstädter. Die Darmstädter sind also deutlich weniger gelaufen. Nun geht es natürlich nicht darum, wer am meisten läuft, sondern wer die richtigen Wege läuft und am Ende geht es darum, wer die meisten Tore schießt. Aber hier sieht man, dass Prömel mit 12,63 Kilometer Laufleistung deutlich am meisten gelaufen ist, vor Mats Mölle-Dahli mit 11,85. So, das ist schon mal ein ganz schöner Unterschied. Und danach kommt dann schon Simon Hedlund mit 11,75 und dann Rich Neudecker. Und dann kommen gleich 3 Unioner, also da deutliche Vorteile für Union, was die Laufleistung angeht. Man könnte also sagen, Union hat am Ende doch mehr investiert. Hat man das gesehen im Stadion?
Das finde ich eine ganz schwierige Frage, weil ich glaube, dass dieses Spiel halt nicht, wie soll ich sagen, das war nicht so homogen. Das hatte immer so eine und solche Phasen. Also das war halt, jeder hatte mal mehr Möglichkeiten, irgendwas draus zu machen. Und so sah es halt auch aus. Deswegen hätte ich das unmittelbar so, ohne deine Statistik jetzt, Tobi, hätte ich das so gar nicht einschätzen können. Hätte ich überhaupt nie sagen können. Ich empfand das als extrem ausgeglichen.
Schließe ich mich an. Also ich glaube, das aus dem Stadion heraus zu beurteilen, ist immer, immer schwer. Und ich glaube auch, Ewald Lien hat das, glaube ich, mal gesagt, es kommt nicht darauf an, dass ich mehr laufe, es kommt darauf an, dass ich im richtigen Moment in die richtige Richtung laufe. Und das ist das Entscheidende. Und das finde ich das Beeindruckende bei Mats Mölle-Dahli. Der hat halt die zweitmeisten Kilometer. Und das hat man aber eben auch bei ihm zum Beispiel, finde ich, ganz klar gesehen. Also bei dem hat man ganz klar gesehen, dass der wieder an allen Ecken und Enden zu finden war.
Aber er ist immer überall. Und, ne?
Aber auch, dass er und Neudecker, die beiden sind, die am meisten gelaufen sind, spricht eben auch dafür, dass es mit der Position zusammenhängt, die ja beide die Halbaußen auf den, in der Offensive gespielt haben. Hm.
Ja, so ist es nun mal. Habt ihr noch was zur sportlichen Situation zu sagen?
Naja, ich bin eigentlich die ganze Zeit so, es ist immer total leicht, nach einem gewonnenen Spiel irgendwie sich zu freuen, ne? Aber ich freue mich neben den drei Punkten vor allem darüber, dass ich das Gefühl habe, dass wir mit Urs Fischer einen Trainer haben, der gerade Sachen aufgeräumt kriegt. Also für uns war vor der Saison die Sache, also wirklich lange bevor es losging, dass wir gesagt haben, irgendjemand muss da Ruhe reinbringen, irgendjemand muss da aus dem, was da ist, eine Mannschaft machen und ein bisschen sortieren und konsolidieren. Und jetzt sieht es so aus, als würden die tatsächlich Fußball spielen wollen. Und das macht mich gerade total glücklich, aber das überrascht mich auch ein bisschen, weil es das so lange nicht gab. Also es war jetzt wirklich, wir waren alle so ein bisschen wie vom Trecker überfahren, weil wir sowas einfach so lange nicht hatten. Also das ist wirklich, ich freue mich immer noch darüber, dass ich sehe, dass da gerade eine Mannschaft wird, auch wenn die halt 20 Minuten und eine halbe Stunde braucht, sich zu sortieren. Aber in der halben Stunde kassieren sie nicht gleich erstmal ganz viele Gegentore, die sie dann nie wieder aufholen können, sondern kriegen das geordnet, bevor sie dann irgendwie auch mal geordnet versuchen, aufs Tor zu schießen. Und das finde ich gerade schön. Mhm. Das hilft euch jetzt, hilft euch überhaupt nicht weiter, ne? Aber ich bin auch noch ein bisschen.
Auch nicht dein Job, uns zu helfen.
Nee, aber also das ist für uns auch nicht selbstverständlich, was da am Sonntag passiert ist, wollte ich damit sagen.
Naja, es gibt ja immer wieder Unioner, die irgendwie fest mit dem Aufstieg rechnen. Ne? Zwar ist dieses politische Understatement irgendwie, ach, wird ja eh alles nix, irgendwie ist auch weit verbreitet bei euch, aber trotzdem werdet ihr immer wieder als Aufstiegskandidat gehandelt. Nicht zuletzt wegen eures Kaders. Ich meine, ihr habt ja immer gute Spieler am Start.
Genau. Und vorher war das so, als wenn du einen Porsche hast und denkst so, ey, irgendwas klappert da mit Triebe. Ich sag mal, ich bring das mal in die Werkstatt. Verdammt, das klappert jetzt noch lauter. Also war irgendwie, hat einfach nicht funktioniert. Und du dachtest mal, wie kann denn das sein, dass so gute Spieler so überhaupt nicht zusammenfinden? Das hat einfach niemand verstanden und das war auch nicht zu erklären. Also du wusstest gar nicht, was du personell verändern sollst. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass man nicht alles versucht hätte, um das irgendwie ins Lot zu bringen. Und das scheint halt jetzt über den Sommer zumindest erstmal irgendwie zu funktionieren. Und das ist gerade so, mal kurz durchatmen, schön.
Genau. Daniel, was haben wir dem entgegenzusetzen aus St. Pauli-Sicht?
Ja, erstmal Glückwunsch zur Tabellenführung.
Dankeschön.
Ich glaube, dass den Tabellenführer geschlagen, die positiven Sachen zuerst.
Lass uns Weihnachten nochmal gucken.
Ich bin gespannt. Nein, die Spiele gegen Union waren für St. Pauli in letzter Zeit selten erfreulich. Das hat sich leider fortgesetzt. Aber ich glaube, dass man muss das am Ende auch gerade ziehen und sagen, das ist kein Hals- und Beinbruch, wenn man sich anguckt. Wenn mich jemand gefragt hätte, vor Saisonbeginn, nach 3 Spielen, 6 Punkte auf dem Konto, hätte ich das unterschrieben und ich würde schätzen 99 von 100 anderen St. Pauli-Fans auch. Und ich glaube, das ist die Perspektive, die man hier einnehmen muss. Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen. Ich glaube, darin sind sich alle einig, wenn man den Spielverlauf anguckt. Insofern munter putzen, weitermachen. Ich glaube, da muss man gar kein Drama draus machen. Jetzt kommt Köln mit Sobich, das wird eine spannende Geschichte, aber ja, ich glaube, wenn man den Strich drunter zieht, sagt 6 Punkte nach 3 Spielen, kann sich keiner beschweren.
Genau, das bisschen Deprimierende ist halt, dass man mit 2 Siegen gestartet ist und jetzt im Pokal und in der Liga 2 Pflichtspiele hintereinander verloren hat. Beide Spiele hat St. Pauli nicht schlecht gespielt, aber dann halt dennoch verloren. Also auch das Pokalspiel war ja keine Katastrophe von der spielerischen Leistung, zumindest so größtenteils. Und auch das Spiel gegen Union, da gab es halt ja diese Phase am Ende der ersten Halbzeit und vielleicht das 3:0, was irgendwie unnötig war. Aber ansonsten haben wir eigentlich eine gute Figur abgegeben.
Aber auch gegen Wiesbaden hattest du hin und wieder hinten Aussetzer. Also man hat es in Wiesbaden aus dem Block nur sehr, sehr bescheiden gesehen. Wo die Wiesbadener zu Chancen gekommen sind, wo man sich gefragt hat, das ist eigentlich dürfte das nicht passieren. Also das scheint sich schon so ein bisschen jetzt festzusetzen.
Lasse fehlt. Uns fehlt
ja,
die Lasse.
Wahrscheinlich.
Uns fehlt die Lasse in der Innenverteidigung. Aber ja, dafür haben wir mit Knoll eigentlich einen ganz guten Neuzugang bekommen, der im ersten Spiel auch gleich getroffen hat. Und ich bin jetzt auch weit davon entfernt, mir große Sorgen zu machen. Für uns genau kommt Köln mit Lasse Sobiech und anderen ehemaligen St. Paulianern. Wer auch immer da noch alles dabei ist. Ist Matze Lehmann noch bei denen am Start? Ich glaube, der spielt nicht mehr, ne? Oder ich zumindest weiß, nicht mehr in der Startelf oder so.
Da müsste ich mich jetzt neu reinlesen.
Ja, ist ja auch egal.
Das kommt vor dem nächsten Spiel.
Thomas Kessler war ja auch mal bei uns, aber ich glaube, der ist hinter Timo Horn, glaube ich, zweiter Torwart. Ist ja auch Wumpe. Für Union Berlin, was habt ihr als nächstes Spiel auswärts?
Sie dürfen nach Sandhausen.
In Sandhausen.
Jo.
Das ist ja halbwegs.
Ja, weiß ich
nicht. Klingt machbar, aber es ist immer irgendwie.
Genau. Klingt machbar, ist immer irgendwie oll. Ist doch jetzt keine Auswärtsfahrt, wo man sagt, so eine schöne Stadt, da wollte ich schon immer mal hin.
Ganz interessant finde ich ja, dass für euch im Pokal jetzt Borussia Dortmund zugelost worden ist, die auch 4-1 gewonnen haben.
Ja, aber wir haben trotzdem ein Déjà-vu, weil das hatten wir doch schon. Wir hätten so gerne mal ein Heimspiel. Wir hatten seit ewig keine Pokalspiele mehr zu Hause.
Oh, wir hatten ein Heimspiel gegen Dortmund, hatten wir letztens, bringt auch nicht viel.
Ja, wir sind halt auch immer nicht lange genug dabei, um irgendwie mal, na egal. Ja. Es ist halt irgendwie, spätestens in Dortmund ist dann eigentlich auch Schluss, gehe ganz fest davon aus. Also das ist schön, das zu versuchen und man kann auch mal Glück haben, aber das ist halt irgendwie auch nichts, womit man wirklich rechnen kann.
Und interessanterweise spielt die Mannschaft, die uns aus dem Pokal geworfen hat, als nächstes gegen den HSV, also gegen unseren Stadtrivalen. Auch ganz lustig, mal gucken, was da draus wird. Ja, genau, in der Tabelle sieht es jetzt so aus, ihr habt 7 Punkte, wir haben 6 Punkte. Stand jetzt führt der HSV gegen Bielefeld im Montagsspiel 1-0. Das heißt, wir sind nicht mal mehr die Nummer 1 der Stadt. Was bedauerlich ist, aber wir sind auch nur 1 Punkt hinter dem Tabellenführer. Insofern lohnt sich ein Blick auf die Tabelle im Moment sowieso.
Aber vielleicht hilft das ja auch, dass ein paar Leute von diesem Ross wieder ein bisschen runterkommen. Ich habe das Gefühl, seit der HSV abgestiegen ist, ist das Einzige, womit man sich beschäftigt, der Hass auf den Stadtrivalen. Und ich finde, man dürfte sich jetzt doch auch mal wieder ein bisschen mehr mit sich selber beschäftigen und wieder ein bisschen mehr sich davon lösen, dass das einzige Definitionsmerkmal ist. Also vielleicht beruhigt das Ganze auch wieder ein bisschen.
Das macht aber auch ein bisschen Spaß. Also ein bisschen.
Wenn es um Hass geht, habe ich eine ganz klare Position. Hass hat im Sport nichts zu suchen. Das finde ich bescheuert, wenn es dann um Hass geht, weil aus Hass entsteht auch ganz schnell Gewalt. Rivalität ist natürlich
das meine ich.
Teil des Spiels.
Nein, und das gehört auch mit dazu.
Nee, Tobi, da bin ich ganz bei dir. Ja. Nee, aber tatsächlich ist das eine spannende Situation und dann eine Frage der Nerven, wie man damit fertig wird, weil wir hatten das ja kurzfristig auch mit Hertha in der zweiten Liga und das waren halt wirklich, also ich sag mal so, ich brauche das nicht wieder, aber diese Derbys waren krasse Spiele. Also das war tatsächlich emotional unfassbar anstrengend, aber auch irgendwie wahnsinnig schön dabei gewesen zu sein. Also das ist schon richtig, dass die Leute das beschäftigt.
Ja, tatsächlich die Vorfreude auf das Derby ist bei mir auch größer, als jetzt zu gucken, steht der HSV gerade vor uns oder hinter uns. Das ist mir relativ wumpe. Nächsten Montag gibt es Karten für einen Gästeblock. Das erste Derby ist ja auswärts in Pinneberg sozusagen, im Stadion hinter der Müllverbrennungsanlage, wie es so schön heißt. Und da schaue ich mal, ob ich eine Karte kriege. Gut, so viel zur sportlichen Lage. Lass uns noch kurz über das Drumherum reden. Genau, du musstest arbeiten, Stefanie.
Genau. Also müssen, auch wollen. Also
ja, dürfen.
Ich fotografiere halt und nee, tatsächlich, und das mache ich auch wirklich gerne. Und wenn ihr das Spieltagsplakat in Berlin zufällig hier sehen haben solltet, das war mein Foto dieses Mal. Und da freue ich mich immer ganz doll drüber, weil das auch nicht jedes Mal so ist, also weil ich da auch nicht so der Hauslieferant bin, sondern einfach ich fotografiere halt und wenn ich arbeite auch in der Grafikabteilung, mache aber nicht die Spielankündigungsplakate. Und wenn sich unser Art Director dann entschließt, eins von meinen Fotos zu nehmen, dann bin ich mal ein schön doll glücklich. Mhm. So, und deshalb war ich halt im Innenraum, weil ich eine Fotoakkreditierung habe und eigentlich bei Heimspielen immer im Innenbereich fotografiere.
Okay.
Und von daher muss ich mal sagen, ich kenne unser Essensangebot und Trinkenangebot nur relativ unzureichend. Ich bestelle immer bei meinem Mann eine Ladung Purzelchen, die er mir dann zum Presseingang bringt, wenn das Spiel vorbei ist, dass ich dann auch irgendwann mal was gegessen haben werde.
Was sind
den
bitte,
Rest müsst ihr mir erzählen.
Was bitte sind Purzelchen?
Och, das ist das beste Gebäck der Welt. Das ist ein bisschen wie, kennt ihr Quarkbällchen? Das sind
ja,
Fettgebäck.
Ja, ach so,
okay. So ganz kleine frittierte Teilchen, so kleine frittierte Kuchendingsies mit ein bisschen Puderzucker, die gibt es in so einer dreieckigen Tüte mit so einem Zahnstocher drin. Und Titt und ein Kaffee ist halt irgendwie der Tatsache geschuldet, dass Spiele einfach auch zu früh angepfiffen werden. Da bin ich dann einfach noch nicht bratwursthungrig oder so, sondern das ist halt irgendwie gerade Kaffeezeit. Und da ist es ganz schön, dass es dann halt auch tatsächlich einen Kaffee- und Kuchenstand gibt.
Und diese Purzelchen gibt es bei euch im Stadion, ja?
Genau, die gibt es bei uns im Stadion.
Witzig. Also meine Großmutter mütterlicherseits, die kommt aus Königsberg und die hat mich als Kind immer Purzelchen genannt als Kosename. Daher kenne ich den Begriff.
Das ist aber süß.
Und deshalb haben wir sie immer Purzelchen-Oma genannt, weil sonst niemand diesen Kosenamen benutzt hat. Interessant, okay. Und dann, ja, das Spiel siehst du dann halt wirklich immer so aus der Nahperspektive, hast wahrscheinlich öfter mal auch den Blick dann auf die Fans gerichtet und machst auch von denen Fotos oder ist wirklich nur Spielszenen und Spieler dein?
Ich glaube, man muss sich irgendwann entscheiden, weil da ist ja halt ein Zaun drumherum und ich dürfte zwar auf die Tribüne wechseln, aber das würde heißen, dass ich dann, wenn ich aufs Spielfeld fotografieren möchte, wieder einen Zaun vor der Nase habe und da muss man sich einfach irgendwann mal entschließen, was man machen möchte. Und das war halt der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich Spielfeld darf, dann mache ich Spielfeld so lange, wie es möglich ist. Und du kannst dich auch nicht auf das konzentrieren, was hinter dir ist. Also klar krieg mit, was in den Blöcken los ist. Und das ist auch so, ich kann mich halt ziemlich frei bewegen im Innenraum. Das heißt, ich kann auch die Seite wechseln, weil ich natürlich dann dahin gehe, wie alle anderen Fotografen auch, also ist jetzt nicht ungewöhnlich, wo ich das Tor erwarte oder wo ich es gerne hätte, sagen wir mal. Mhm. Also klar, wenn ich für einen Union-Blog Fotos mache, dann stelle ich mich vor der Tor auf die Union schießt, ist logisch.
Ja. Okay. Daniel, wie ist bei dir? Wahrscheinlich auch nicht der typische FC St. Pauli Anreiseweg aus Halle.
Nö, wir sind mit dem Auto von hier gefahren. Das sind so, ja, mit bisschen Baustelle, 2 Stunden oder so, die wir gebraucht haben. Parken bei euch, habe ich vorher schon gelesen, ist nicht so ganz einfach. Wir haben es dann irgendwann doch noch geschafft, ein Parkhaus zu finden, in dem auch noch 10.000 Plätze gefühlt frei waren. Also hätte man auch mal ankündigen können, aber wollte man wahrscheinlich nicht, obwohl dort viele, viele andere.
Da musst du, glaube ich, mal den Tipp geben, wo dieses Parkhaus für die.
Ja, wenn ich das jetzt sage, dann parken sie das nächste Mal alle da. Ne? Ja, das hieß. Oh,
Geheimtipp.
Irgend so ein Einkaufszentrum war das an der S-Bahn Köpenick.
Wart ihr im Forum tatsächlich? Ja, dann weiß ich, wo ihr wart. Okay, ja.
Da war auf jeden Fall, also wir waren eine Stunde oder so vor Anpfiff da, würde ich schätzen, grob, plus minus. Und da war da auf jeden Fall auch noch gut was frei, aber auch schon viele aus Hamburg, die da geparkt haben. Also hat auf jeden Fall ganz, ganz gut geklappt da.
Okay, das schneidet dann raus, dann damit ich da nächstes Jahr parken kann.
Haben uns aber auch noch mit Leuten getroffen, die mit der Straßenbahn angereist sind. Also auch da alles soweit gut geklappt. Ja, im Stadion war mein erstes Mal in der alten Försterei. Ist auf jeden Fall definitiv eines der schöneren Stadien der zweiten Liga. Ich glaube, das kann man ganz klar so festhalten. Gute Sicht, schönen Block direkt hinterm, also halbwegs direkt hinterm Tor und nicht so in die Ecke gebaut. Das ist.
Seid ihr gut reingekommen? Also ich höre halt immer nur extrem Negatives von Leuten, die in die alte Försterei reisen. Nicht, weil das so unangenehm da ist, sondern ja eben wegen der Anreise, dass man halt schlecht hinkommt und dann gibt es da halt so eine zwiegespaltene Ordnersituation, dass man da halt immer irgendwie Stress hat und das Ganze. Erlebnis drumherum ist immer eher stressig, aber es klingt gerade so wie, nö, war alles gut.
Also wir haben es als überhaupt nicht stressig erlebt. Ich kann natürlich jetzt nicht für alle sprechen. Ich weiß, dass
ein
großer Teil mit Fahnen wieder an die Ecke gedrängt wurde und da Stück für Stück jede einzelne Fahnenstange durchsucht wurde. Hätte man mit Sicherheit auch alles ein bisschen großzügiger und entspannter handhaben können. Aber im Großen und Ganzen habe ich die Einlasssituation als relativ geordnet und deutlich entspannter als vieles andere erlebt. Okay. Optimierungsbedarf gibt es, glaube ich, immer oder Möglichkeiten, aber das war, glaube ich, in dem Moment alles im Entspannten. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass sie als wir raus sind, dann da wieder mit Hunden standen, wo ich dachte, wir gehen doch, jetzt lass uns doch hier bitte einfach weg. Also ich stehe auch dazu, Hunde sind nicht so meine absoluten Lieblingstiere und ich finde das immer so ein bisschen beängstigend, wenn da plötzlich Polizisten mit Hunden stehen. Wundere ich mich immer so ein bisschen, was das Ganze in dem Moment soll, aber.
Ja, genau das. Also Hundestaffel soll halt Angst machen.
Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Nö, aber ansonsten gut ins Stadion reingekommen. Ich finde eine wirklich schöne Fahnen-Choreo auf der Waldseite. Also das war wirklich schön mit den rot-gelb-weißen Fahnen. Und erster Fußballclub Union Berlin, wenn ich es richtig im
Kopf habe. Genau, und zwar mit dem richtigen SZ bei Fußball. Statt einem Doppel-S. Da freut sich der Typograf. Nee, das war wirklich...
Alte Rechtschreibung.
Nee, das gibt jetzt ein großes SZ. Also jetzt, das gibt schon eine ganze Weile ein großes SZ. Das wird nur so selten benutzt und die haben es halt mal gemacht. Und das habe ich interessiert zur Kenntnis genommen. Finde ich schön.
Okay.
Ich gestehe, das ist mir nicht aufgefallen.
Nee, aber nee, das ist völlig klar. Ich glaube übrigens, wenn es bei uns Stress gibt mit der Anreise, es fällt zu 95% aller Fälle auf die Unordnung bei den Berliner Verkehrsbetrieben zurück, die sich immer darüber streiten, ob es möglich ist, wenn da 22.000 Leute anreisen wollen, vielleicht mal eine Extrabahn fahren zu lassen. Und das würden sie sich gerne extra auch bezahlen lassen. Und da sagen alle anderen immer, nee, aber ihr habt hier einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Und dann sagen die immer, ja, aber nö. Und da gibt es halt irgendwie einen ewig währenden Streit, der sich bis jetzt nicht lösen lassen hat. Und das macht es unangenehm für alle Leute, auch nebenan in der Wuhlheide. Also immer denn, wenn da in dem Bereich größere Veranstaltungen sind, und die sind da oft, also nicht nur wegen Fußball, dann ist es immer ein bisschen unentspannt für alle, die da hin und weg wollen, weil ich in der Regel auch mit Öffentlichen fahre. Deswegen kann ich euch sagen, das betrifft nicht nur euch. Das ist für alle scheiße.
Okay. Gut.
Ja, dann gab es noch eine Choreo bei uns. St. Pauli, das Herz von Hamburg. Und dazu haben wir die Wappen hochgehalten. Erst St. Pauli und dann Hamburg. Ich glaube, wie es ausgesehen hat, lässt sich ja aus dem Block immer schwer sagen, aber
kann ich dir sagen, von der Mittellinie aus? Ich konnte beide sehen, war schön. Nee, die waren beide toll, aber das war halt beide auch so, wie beschreibt man das am besten? Das war was man gegen St. Pauli immer macht und was sich auch St. Pauli in Berlin, glaube ich, niemals nehmen lassen würde. Und das ist aber immer friedfertig und ich empfinde das als sehr bunt und sehr angenehm und als auch meistens kreativ, aber ohne sich irgendwie, ohne Oll zueinander zu sein. Weiß ich gar nicht. Also man würde sich gegen St. Pauli nicht lumpen lassen. Und ich glaube, dass das bei euch ein bisschen so ähnlich gesehen wird. Also da holt man dann schon auch mal die großen Fahnen raus und auch ein bisschen mehr davon. Da gestaltet man seinen Blog auch schon mal ein bisschen aufwendiger.
Okay, cool. Ja, klingt gut. Also die große Abneigung gegen Auswärtsreisen nach Berlin kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen. Aber ich war auch noch nie da. Ich hoffe, ich kann das nächstes Jahr nachholen. Endlich mal.
Nee, ansonsten auch Stimmung rundherum, rund ums Stadion, absolut friedlich, absolut fröhlich. Viele Leute, die eine schöne Heimreise wünschen, ähnliches. Also ich weiß, dass es da in der Vergangenheit auch öfter mal Auseinandersetzungen gab, aber davon kann ich überhaupt nichts berichten. Also es war wirklich ein friedliches Miteinander. Ich glaube, das Spiel hat aber auch seines dazu beigetragen, dass es eben am Endergebnis nicht hitzig war, sondern klar und alle sich damit dann auch irgendwie abgefunden haben. Das befriedet so eine Situation natürlich auch.
Ganz sicher.
Gut, dann würde ich euch bitten, die letzten Worte zu finden. Daniel, liegt dir noch was auf der Seele, was du loswerden willst, Richtung Berlin oder an die St. Pauli-Hörer? Weil hier hören ja auch viele St. Pauli-Fans zu. Willst du uns noch irgendwas sagen?
Ich wünsche euch für die weitere Saison viel Erfolg und landet vor dem HSV, wo ihr jetzt ja auch steht. Und wenn ihr das schafft, dann komme ich auch gerne wieder.
Okay. Steffi, was willst du uns noch sagen?
Naja, gegen St. Pauli spielen ist immer so ein bisschen wie, wenn ich gegen mein Kind Mau Mau spiele. Ich hab's echt gerne und ich gönne ihm durchaus einen Sieg, aber ich würde mich wirklich nicht hinreißen lassen, von selber die Waffen zu strecken. Nee, es hat Spaß gemacht und ich fand auch, es kann immer so oder anders ausgehen und ich wünsche euch einfach alles Gute. Ich habe euch gerne in der Liga, falls ich nicht angekommen sein wollte.
Ich hoffe, du hast dein Kind gern. Ansonsten wird man natürlich ungern mit Kindern verglichen. Also, naja.
Nee, aber du weißt, was ich meine. Ne? Der Ehrgeiz ist da. In dem Moment, wo das Spiel angeht, will ich 3 Punkte. Ist mir völlig egal. Na klar. Also, tut mir leid, da kenne ich keine Verwandten.
Absolut. Gut, ich danke euch beiden für die Zeit. Wir haben ordentlich überzogen. Macht nichts. Wenn die anderen das dürfen, darf ich das auch. Hat mir gut gefallen. Vielen Dank für eure Perspektiven. Daniel, auch an dich. Gerne. Dass du uns hier quasi im Millern-Ton unterstützt. Normalerweise machen wir ja die St. Pauli-Perspektive. Aber wenn keiner von uns im Stadion ist, versuchen wir es jetzt mal so. Aber natürlich auch großen Dank an dich, Steffi.
Gerne.
Auch von meiner Seite aus alles Gute für die weitere Saison, bis ihr dann zu uns kommt. Vielleicht hören wir uns dann wieder. Ich weiß nicht, wer dann das Rückspiel macht. Achso, macht bestimmt dann auch wieder Yannick mit Tim. Da gibt es so eine Beziehung. keine Ahnung, was da abgeht. Aber ja, vielleicht sieht man sich ja auch mal im Stadion auf ein Kaltgetränk.
Sagt Bescheid, wenn ihr da seid. Gerne.
Wunderbar. Dann vielen Dank auch an euch Hörer, dass ihr hier durchgehalten habt und uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Und apropos Geschenke, jetzt verlose ich tatsächlich noch was. Und zwar kommt jetzt gleich das Outro. Ihr kennt das ja. Normalerweise kommen hier im Millern-Ton Fangesänge als Outro. Und der Michael hat so eine ganz tolle Aufnahme von seiner Nichte, ist das, glaube ich, die eine ganz traurige Version von einem unserer Fangesänge aufgenommen hat, die er immer einspielt, wenn er ein nach dem Spiel Gespräch geführt hat, wo wir verloren haben. Das benutzt aber nur er, dieses Outro. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, nehme ich doch auch mal was auf mit meiner älteren Tochter. Eine Variation eines unserer Fangesänge. Und wer errät, nach welcher Melodie das geht, der gewinnt ein Kaltgetränk seiner Wahl. zu einer Situation, die wir dann sicher finden. Also schreibt mir, wenn ihr erratet, von welchem, so viel sage ich, Hamburger Künstler die Melodie stammt, auf die wir unseren Fangesang hier singen. Schreibt eine E-Mail an tobi@mik.fm und ja, wir sehen uns im Stadion. Forza St. Pauli.
Hamburg, Hamburg, St. Pauli, hey, ja, yippie, 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 Hamburg, Hamburg, St. Pauli.